Obwohl er den Beschleunigungshebel nur um eine Winzigkeit nach vorne geschoben hatte, schien die Stadt regelrecht unter ihm wegzustürzen. In weniger als einer halben Minute schrumpfte sie zuerst zu einem flimmernden Lichtermeer und dann zu einem trüben Fleck zusammen, der schließlich von der nachdrängenden Dunkelheit der Nacht verschluckt wurde. Die Maschine vibrierte. Das Land unten wurde zu einem verschwommenen Einerlei verschiedener Grautöne. Helle Lichtflecke huschten mit fantastischer Geschwindigkeit unter ihm vorbei, Städte und Dörfer und dann kaum 3 Minuten nach dem Start die Küste. Das Meer glitt wie eine uferlose Masse aus grauem geschmolzenem Blei unter Kim hinweg, ging tiefer, bis er den langgestreckten Schatten des Raumschiffs über die Oberfläche hinhuschen sah, zog dann wieder hoch und beschleunigte vorsichtig, ohne jedoch wieder in den Bereich gefährlicher Geschwindigkeiten zu gelangen. Am Horizont tauchte eine dünne weiße Linie auf, wuchs binnen Sekunden zu einer mächtigen Steilküste aus Eis und Schnee, hinter der sich eine schimmernde Wüste aus Kälte und Eis und gefrorener Luft erstreckte. Der kleine Magnetkompass im Armaturenbrett begann zu kreiseln, die Nadel zitterte, drehte sich einen Moment wie irr um die eigene Achse und schlug dann um 180 Grad um, als der Raumjäger über den Nordpol jagte und dem Morgen entgegensprang. Der Tag dämmerte herauf, als Kim die Küste überflog und erneut Kurs auf das offene Meer nahm. Wie in einer fantastischen Zeitrafferaufnahme kletterte die Sonne als kleiner glühender Ball über den Horizont und wuchs zu einer flammenden Scheibe, stieg jählings am Himmel empor, um dann ebenso schnell wieder hinter dem dahinjagenden Raumschiff zu versinken. Die Nacht brach herein, verging genauso plötzlich wie der Tag und wich einem neuen Morgen. Dann, als sich der Himmel wieder mit Dunkelheit und der glitzernden Pracht der Sterne überzog, tauchte am Horizont eine schwarze, schnurgerade Linie über dem Meer auf. Das Raumschiff wurde langsamer. Kim blickte verwirrt auf seine Kontrollen und tippte auf den Beschleunigungshebel, aber diesmal weigerte sich die Maschine, seinen Befehlen zu gehorchen. Sie wurde im Gegenteil immer langsamer und sackte gleichzeitig sanft, aber beständig ab. Kim betrachtete neugierig die Landschaft, die tief unter ihm dahinzog. Er flog noch immer zu hoch und zu schnell, um Einzelheiten erkennen zu können, dennoch ließ ihn der Anblick schaudern. Unter ihm waren Felsen, nackter, glasiger Stein, eine ungeheure Einöde aus Grau und Schatten und immer wieder Grau. Die Welt dort unter ihm schien ungeformt, eine leere Bühne, auf der das Leben noch nicht aufgetreten war, auf der es nicht einmal Erde oder Sand, sondern nur kahles, totes Felsgestein gab. Kim fröstelte. Das dort unten musste das Reich der Schatten sein, von dem Themistokles erzählt hatte. Er klappte das Helmvisier hoch und suchte mit zusammengekniffenen Augen den Horizont ab. Es dauerte lange, ehe er merkte, dass der schwarze Schatten vor ihm nicht der Horizont, sondern Berge waren. Kim schrie vor Schreck und Überraschung auf, als ihn die Erkenntnis traf, seine Augen weiteten sich. Er erwachte erst wieder aus seiner Erstarrung, als auf dem Instrumentenbrett vor ihm eine ganze Batterie roter Warnlämpchen zu flackern begann. Hastig richtete er sich auf, griff nach dem Steuerknüppel und zog die spitze Nase der Maschine steil empor. Kim konzentrierte sich voll darauf, den Jäger an der senkrecht emporstrebenden Felswand entlang zu steuern. Er verlor jedes Zeitgefühl. Vielleicht vergingen nur wenige Augenblicke, vielleicht dauerte es Stunden, ehe endlich weit über ihm und von schwarzen Wolkenmassen umhüllt die eisbedeckten Gipfel der Schattenberge auftauchten. Er atmete tief durch. Mit einem letzten machtvollen Schub der Triebwerke brachte er das Raumschiff über die Gipfel und steuerte langsam wieder in die Waagerechte zurück. Eine Weile flog er parallel zur Bergkette. Der Fels fiel zu beiden Seiten so tief ab, dass Kim den Boden nicht einmal mehr schemenhaft erkennen konnte. Die Berge schienen direkt aus der Unendlichkeit zu wachsen. Kim drosselte erneut die Geschwindigkeit. Er war hier, er hatte die Schattenberge erreicht und überwunden. Doch damit war er mit seiner Weisheit auch schon am Ende. Themistokles hatte versprochen, hier irgendwo auf ihn zu warten, aber er hatte nicht gesagt, wo. Kim lächelte, natürlich. Er musste seinen Weg selbst finden. Themistokles hatte eine letzte, äußerste Sicherheit eingebaut. Nur wer den Weg nach Märchenmond aus eigener Kraft fand, konnte die Gefahren bestehen, die ihn dort erwarten mochten. In diesem Moment setzten die Triebwerke aus. Kim saß einen Herzschlag lang wie gelähmt in seinem Sitz und versuchte, das Unfassliche zu fassen. Nicht nur die Triebwerke, auch die Instrumentenbeleuchtung, die Sauerstoffversorgung, ja jedes einzelne Instrument, jeder Schalter, jede Leitung an Bord war tot. Das Raumschiff schoss, von seinem eigenen Schwung wie ein mächtiger Speer vorwärts getragen, weit in das Tal hinaus, schüttelte sich und begann dann wie ein Stein zu stürzen. Die Welt vor der gekrümmten Kanzel wurde zu einem irren Kaleidoskop aus tanzenden Farben und Umrissen. Die Luft strich pfeifend an der Flanke der Maschine vorbei, und Kim spürte, wie diese mit jeder Sekunde schneller wurde. Kim begann zu schwitzen, seine Hände zitterten und sein Herz klopfte. Vorsichtig, Millimeter für Millimeter, drehte er den Steuerknüppel. Er befand sich nicht einmal mehr eine Meile über dem Boden. Der Fels näherte sich unbarmherzig, während die Maschine in steilem Winkel dem Boden entgegenschoss. Das Pfeifen der Luft klang mit einem Mal weniger schrill, die Maschine bebte, schüttelte sich und sackte für einen kurzen, schrecklichen Moment durch. Dann begann sich die spitze Nase langsam zu heben. Kim atmete auf. Noch war die Gefahr nicht überstanden. Aber er wusste jetzt, dass er eine, wenn auch noch so winzige, Chance hatte. Wie überall in den Bergen gab es auch hier starke, wechselnde Aufwinde, die dicht an den Felswänden emporstrichen, kräftig genug, einen so schweren Körper wie den des Raumschiffs zu tragen. Es war ein alter Trick der Segelflieger, die Steigwinde in den Bergen auszunutzen, und Kim hatte die Chance, die sich ihm bot, blitzschnell erkannt. Natürlich hatte er keine Ahnung gehabt, ob der Trick auch bei einem so schweren Flugzeug funktionieren würde, aber es trennten ihn nur noch wenige Sekunden von dem tödlichen Aufprall, so dass ihm keine Zeit für lange Überlegungen blieb. Die Maschine strich heulend an der Felswand entlang, stieg ein paar hundert Fuß in die Höhe und sackte dann wieder durch, um erneut nach oben zu schießen, als Kim vorsichtig den Steuerknüppel betätigte. Wie ein Stein, der über die Wasseroberfläche hüpft, schoss der Flieger in immer größeren Kurven an der Felswand entlang und verlor dabei gleichermaßen an Höhe wie an Geschwindigkeit. Der Steuerknüppel in seinen Händen begann sanft zu beben. Kim spürte, dass der kritische Moment gekommen war. Er riss die Maschine noch einmal in die Höhe, zwang sie in einer weiten Kurve von der Felswand weg und ging in flachen Sinkflug über. Der Boden schien ihm entgegenzuspringen. Das dunkle Band eines Flusses huschte unter der Maschine weg, dann hatte Kim einen flüchtigen Eindruck kahler, braungrüner Baumkronen, die sich ihm wie gierige Klauen entgegenstreckten. Etwas kratzte am Rumpf des Schiffes entlang. Ein Flügel brach ab, irgendwo explodierte etwas, und dann versank die Welt in einem Chaos aus splitterndem Glas, Flammen und berstendem Metall. Brandgeruch lag in der Luft, als er erwachte, sein Hals schmerzte. Er bewegte sich vorsichtig, hob die Hand an den Hals und zog sie stöhnend wieder zurück. An seinen Fingerspitzen klebte Blut. »Bleib liegen, junger Herr«, sagte eine tiefe Stimme hinter ihm. Kim schrak zusammen. Er wollte den Kopf drehen, doch sofort zuckte ein brennender Schmerz durch Hals und Schultern und zwang ihn, bewegungslos liegen zu bleiben. Schritte näherten sich, dann beugte sich ein schwarzes, glänzendes Gesicht über ihn. »Habt ihr Großherzen, junger Herr?« fragte die Stimme wieder. Kim schüttelte vorsichtig den Kopf. Er wollte antworten, aber alles, was er hervorbrachte, war ein mühsames Krächzen. Das schwarze Gesicht beugte sich tiefer herab. Widerschein des prasselnden Feuers jenseits der Lichtung übergoss es mit blitzenden Lichtreflexen und gab ihm ein bedrohliches Aussehen. Kim schauderte. Die riesige schwarze Gestalt mit dem seltsam starren Gesicht flößte ihm Furcht ein. Er biss die Zähne zusammen, stemmte die Ellbogen in den Boden und versuchte, sich aufzurichten, aber der Schwarze drückte ihn mit sanfter Gewalt zurück. »Dürft euch nicht bewegen, junger Herr, ihr seid verletzt.« Eine schwarze, behandschuhte Hand machte sich an seinem Hals zu schaffen. Im ersten Moment verspürte Kim ein heftiges Brennen, das aber sofort wieder verschwand und von einem kühlen, wohltuenden Druck abgelöst wurde. Kim betrachtete seinen Retter genauer und erkannte jetzt, dass er in kein lebendes Gesicht, sondern in eine schwarze Metallmaske blickte, die zu einem die Sache bewährten Helm gehörte. Überhaupt schien der Mann von Kopf bis Fuß in tiefschwarzes, glänzendes Metall gepanzert zu sein. Ein Ritter, ein riesiger schwarzer Ritter, stellte Kim überrascht fest. »Wer bist du?« fragte er. Themistokles Warnung fiel ihm ein, Märchenmond mochte ein fantastisches Land voll großartiger Wunderdinge sein, die noch keines Menschenauge erblickt hatte, aber es gab auch Gefahren hier. Ziemlich handfeste Gefahren, wie sein eigenes Schicksal bewies. Der schwarze Ritter richtete sich auf ein Knie auf und betrachtete Kim eine Zeit lang schweigend durch die schmalen Sehschlitze seiner Maske. »Kart«, sagte er dann. »Mein Name ist Kart, junger Herr. Aber ihr sollt nicht reden, es strengt euch zu sehr an. Ihr seid noch zu schwach. Sorgt euch nicht, wir sind bei euch.« Kim blinzelte. Vor seinen Augen begannen plötzlich bunte Kreise zu tanzen. »Wieso wir?« fragte er. »Wer seid ihr überhaupt und wie komme ich hierher?« Kart schüttelte den Kopf. »Viele Fragen auf einmal, junger Herr. Wir, das sind meine Männer und ich. Wir brachen auf, um euch willkommen zu heißen.« Kim hätte am liebsten laut gelacht, wenn er sich nicht so elend gefühlt hätte. »Ich weiß, dass wir zu spät kamen«, sagte Kart, als hätte er Kims Gedanken gelesen. »Wir sahen eure Maschine abstürzen, aber wir konnten nichts tun.« »Ist sie schlimm beschädigt?«, fragte Kim. Kart drehte den Kopf in die Richtung, aus der das flackernde rote Licht und das Prasseln der Flammen kamen. »Seht selbst.« Er bückte sich, schob die Hände unter Kims Achseln und setzte ihn vorsichtig auf. Der Flieger lag etwa 50 Meter von ihnen entfernt am Ende einer breiten, versenkten Schleifspur. Er hatte sich wie ein gewaltiges Geschoss in den Boden gegraben, hatte Büsche, Wurzelwerk und kleinere Bäume zerfetzt und war schließlich am Fuße einer riesigen Eiche zerschellt. Der schlanke Rumpf war zusammengestaucht und an vielen Stellen geborsten. Zu beiden Seiten des zertrümmerten Raumschiffs brannte der Wald und aus dem zerschmetterten Cockpit drang schwarzer Qualm. »Ihr hattet Glück im Unglück, junger Herr«, sagte Kart. »Ihr wurdet beim Aufprall aus der Maschine geschleudert.« »Schönes Glück«, murrte Kim. »Ich hätte mir um ein Haar den Hals gebrochen.« Er versuchte, sich aus eigener Kraft aufzusetzen. Es ging einigermaßen. »Ihr seid mir entgegengeritten, sagst du?« Kart nickte. »Ja, unser Herr schickt uns, euch den Weg zu zeigen.« »Euer Herr?« Kim sah den hünenhaften Ritter fragend an. »Du meinst Themistokles?« Kart zögerte. Er trat einen Schritt zurück und nickte ruckartig. »Meine Männer und ich werden euch sicher nach Morgon begleiten.« »Morgon? Das Schloss unseres Herrn. Es erwartet euch. Für euren Empfang ist alles vorbereitet.« »Der erste Empfang hat mir gereicht«, entgegnete Kim mit gequältem Lächeln. Er versuchte noch einmal aufzustehen und sank mit einem wimmernden Schmerzenslaut zurück. »Bleibt liegen, junger Herr, ihr dürft nicht laufen. Wir haben einen Wagen für euch vorbereitet. Ihr könnt nicht reiten, und wir müssen Morgon vor dem Morgengrauen erreichen.« Kart wandte sich um und ging mit steifen Schritten auf den Waldrand zu. Die Ritter trugen Kim über die Lichtung in den Wald. Ein gutes Dutzend großer schwarzer Pferde war zwischen den Bäumen angebunden, mächtige Tiere mit schwarzem Sattelzeug und gepanzerten Köpfen. Von den Sätteln hingen Waffen und riesige dreieckige Schilde. Kart deutete auf einen vierrädrigen hölzernen Karren, der hinter den Pferden abgestellt war. »Wir konnten leider kein edleres Gefährt für euch finden«, erklärte er, »aber dies mag angehen, um euch nach Morgon zu bringen. Es ist nicht weit.« Die beiden Ritter luden Kim behutsam auf den mit Kissen ausgepolsterten Karren ab und entfernten sich auf einen Wink ihres Anführers. Kim rutschte in eine einigermaßen bequeme Lage, stützte den Kopf in die Hand und sah sich mit gemischten Gefühlen um. Dieser Wald, die Ritter mit ihren großen, hässlichen Pferden und die Dunkelheit gefielen ihm nicht. Er war erst wenige Augenblicke hier, aber er spürte bereits, dass Märchenmond anders, ganz anders war, als Themistokles gesagt hatte. Und er hatte das sichere Gefühl, dass dies nicht die einzige unangenehme Überraschung war, die ihn hier erwartete. Er wandte den Kopf und ließ den Blick an der schwarzen Mauer des Waldes emporwandern. Die Bäume, so groß und kräftig sie auch waren, wirkten auf eigenartige Weise verkrüppelt und krank. Ihre Stämme strebten 10, 15 Meter weit in die Höhe und gabelten sich dort zu wuchtigen, breit ausladenden Ästen, die Kim an kraftvolle, einwärts gekrümmte Finger erinnerten, und die Schatten zwischen den Bäumen schienen ihm unnatürlich leer und schwarz. Die Lichtung begann allmählich sich zu füllen. Kim zählte insgesamt 16 der riesigen, in schimmerndes Schwarz gehüllten Gestalten, die nach und nach aus dem Wald auftauchten und zu ihren Pferden gingen. Er schauderte. Etwas an der Art, wie sich die Krieger bewegten, kam ihm seltsam vor. Es dauerte eine Weile, bis er merkte, was es war. Sie bewegten sich absolut zielstrebig. Es war nicht einer unter ihnen, der die kleinste überflüssige Bewegung machte, und sei es nur ein Fingerschnippen. Er musste an Roboter denken, und bei diesem Gedanken lief es ihm kalt den Rücken herunter. »Trinkt das«, sagte Kart. »Es wird euch gut tun und wieder zu Kräften bringen.« Der schwarze Ritter war an den Wagen herangetreten, er hielt eine Schale mit einer farblosen, dampfenden Flüssigkeit in den Händen. Kim pfiffte rauisch die Nase. »Was ist das?« »Etwas, was euch helfen wird«, antwortete Kart. Er machte eine irische Bewegung, und Kim griff automatisch nach der Schale und setzte sie an die Lippen, zögerte aber noch zu trinken. »Hat Themistokles gesagt, wie es meiner Schwester geht?«, fragte er, um Zeit zu gewinnen. »Davon weiß ich nichts. Ich habe Befehl, euch nach Morgon zu geleiten, sonst nichts. Unser Herr erwartet dich. Er wird dir alles Nötige mitteilen. Trink jetzt.« Die letzten Worte hatten scharf und befehlend geklungen, und Kim hatte mit einem Mal das Gefühl, dass es besser war, zu tun, was der schwarze Ritter von ihm verlangte. Vorsichtig kostete er die Flüssigkeit. Sie schmeckte würzig und angenehm. Er trank mit langsamen, kleinen Schlucken, setzte die Schale ab, um Luft zu holen, und leerte sie dann mit einem Zug. »Danke«, sagte er, »das war nicht schlecht.« Kart nahm ihm die Schüssel aus den Händen und warf sie achtlos hinter sich. »Wenn du jetzt bereit bist, brechen wir auf«, sagte er. Seine Stimme hatte jede Spur von Freundlichkeit verloren und klang jetzt schneidend und kalt. Kim starrte in das ausdruckslose Metallvisier des schwarzen Riesen. Angst begann in ihm hochzukriechen. Ein kurzer Befehl und sie brachen auf. Die Pferde formierten sich zu zwei Doppelreihen, die den Wagen in die Mitte nahmen. Lähmende Müdigkeit hatte Kim erfasst. Hinter seiner Stirn summte es wie von einem Bienenschwarm, und seine Glieder fühlten sich bleischwer an. Er verfiel in fiebrigen, von Schüttelfrost und Albträumen geplagten Halbschlaf. Der Wagen quälte sich holpernd und quietschend über unebenen Boden und Geröll. Kim vermeinte, durch eine bizarre Landschaft aus brodelnden Sümpfen, Steinwüsten und windumtosten felsigen Abhängen zu fahren. Nach einiger Zeit wurde die Luft merklich dünner und gleichzeitig wurde es noch kälter. Das Fieber sank erst, als die Sonne aufging. Das wattige Schwarz der Nacht wich allmählich einer grauen, von unsicheren Schatten erfüllten Dämmerung. Kart zügelte sein Pferd, lenkte es vom Weg herunter und wartete, bis die Reiter an ihm vorübergezogen waren. »Wir sind am Ziel«, sagte er, »Burg Morgon.« Am Ende des Pfades, schwarz und drohend, ragte die Burg. Sie war riesig. Ihre schwarzen, senkrecht abfallenden Wände schienen mit der Nacht zu verschmelzen. Es gab keine Fenster oder Balkone, nur ein riesiges, halbrundes Tor, aus dessen oberen Ende die rostigen Zähne eines Fallgitters hervorbleckten und daneben eine Reihe schmaler, nach oben spitz zulaufender Schießscharten. Morgon. Der Name hatte in Kims Ohren einen düsteren, bedrohlichen Klang angenommen. Kim schloss die Augen und versuchte, sich Themistokles vorzustellen, aber das Bild des gütigen Alten schien einfach nicht zu dieser finsteren Burg dort oben zu passen. »Das ist Morgon«, bestätigte Kart. Die Ungeduld in seiner Stimme war nicht zu überhören. »Die Burg unseres Herrn. Aber es ist alles so anders, als ich es mir vorgestellt habe«, sagte Kim. Kart nickte. »Natürlich, aber wir müssen uns schützen. Du wirst die Schönheit unseres Landes noch kennenlernen. Morgon jedoch ist anders.« Er zögerte einen Moment, machte mit der Rechten eine unbestimmte Geste und fuhr dann fort. »Es ist unser Schutz, verstehst du? Unsere letzte Bastion. Ein Ort, der sicher ist vor unseren Feinden. Gäbe es Morgon nicht, wären wir hilflos.« Kim schwieg betroffen. Was Kart gesagt hatte, klang logisch. Themistokles hatte davon gesprochen, dass es auch böse Mächte in diesem Land gab, vor denen sie sich schützen mussten. Vielleicht hatte der schwarze Ritter recht. Nicht war Morgon der Tribut, den Märchenmund dem Bösen zahlen musste, eine Burg, die der Verteidigung und dem Kampf diente und nicht schön sein konnte. Dennoch wuchs seine Angst, je mehr sie sich dem Burgtor näherten. Der Wagen rollte unter dem Fallgitter hindurch. Kim stellte fest, dass die Mauern mindestens 10 Meter dick waren. Kart hatte nicht übertrieben. Morgon war wirklich ein Bollwerk. Er konnte sich keine Kraft vorstellen, der diese Mauern nicht standhalten würden. Die Ritter zügelten ihre Pferde. Der Wagen hielt an. Kart schwang sich aus dem Sattel, trat an den Wagen heran und streckte Kim die Hand entgegen. »Unser Herr erwartet dich.« Er öffnete eine niedrige Tür aus eisenbeschlagenen Bohlen und trat wortlos beiseite. Hinter der Tür lag ein schmaler, niedriger Gang, der von brennenden Fackeln in ein Gewoge aus Licht und Schatten getaucht wurde. Kart legte Kim die Hand auf die Schulter und schob ihn vor sich her in den Gang hinein. Kim stolperte ein paar Schritte über den Steinboden, prallte gegen die Wand und fuhr aufgebracht herum. Der schwarze Ritter zog die Tür hinter sich zu, legte den schweren Riegel vor und wies den Gang hinunter. »Geh!« Nach einer Weile tauchte eine steile Treppe mit schmalen, ausgetretenen Stufen vor ihnen auf. Sie stiegen empor, traten durch eine Tür und standen in einer riesigen, leeren Halle. »Warte hier«, befahl Kart. »Ich werde dich unserem Herrn melden.« Ehe Kim antworten konnte, war Kart durch eine Tür in der gegenliegenden Wand verschwunden. Kim blickte ihm verwundert nach. Seine anfängliche Furcht schlug in Zorn um. Themistokles würde ihm einige wirklich unangenehme Fragen beantworten müssen. Neugierig begann Kim, sich in der Halle umzusehen. Viel gab es nicht zu entdecken. Der Boden war mit schwarzen, spiegelnden Kacheln ausgelegt, die sich unter seinen Schuhen wie Glas anfühlten und ihm sein eigenes verzerrtes Spiegelbild zeigten. Er erschrak, als er sich sah. Seine Uniform war zerrissen und mit Schmutz und Blut durchtränkt. Sein Gesicht wirkte hohlwangig und müde, und um seinen Hals lag ein enger, blutiger Verband. Kim hob die Hand, tastete über den Stoff und wunderte sich, dass er keinen Schmerz spürte. Kart hatte irgendetwas mit der Wunde gemacht, daran erinnerte er sich. Dann hatte er ihm dieses Zeug zu trinken gegeben, und danach waren das Fieber und die Albträume gekommen, aber die Wunde schien verheilt zu sein. Kim ließ sich auf die Knie nieder, löste den Verband und fühlte mit den Fingern seine Haut. Eine dünne, kaum noch spürbare Narbe zog sich über die linke Seite des Halses fast bis zum Ohr hinauf. Kim stand auf. Er warf den Verband in eine Ecke und leistete Kart in Gedanken Abbitte. Eine Nacht Fieber und Albträume waren ein geringer Preis für eine so schnelle Heilung. Ein heller Trompetenton wehte durch die Halle. Kim drehte sich überrascht um und hielt nach der Quelle des Geräusches Ausschau. Die Wände der Halle schienen aus dem gleichen lichtschluckenden schwarzen Stein wie die Außenmauern Morgons zu bestehen, aber an einer Seite befand sich ein hohes, schmales Fenster, durch das man die gegenüberliegenden Burgmauern erkennen konnte. Kim ging hin, stützte sich auf den Fenstersims und schaute hinaus. Das Fenster blickte auf einen weitläufigen Innenhof hinunter. Der Himmel war noch immer dunkel, aber das steinerne Viereck dort unten wurde von einer Vielzahl schwelender Fackeln und glühender Kohlenbecken fast taghell erleuchtet. Eine Abteilung schwarz gepanzerter Ritter marschierte über den Hof und begann zu exerzieren. Eine dunkle Stimme brüllte Befehle, dann erschienen noch mehr Ritter, mehr und immer mehr, bis der Hof schwarz von großen gepanzerten Gestalten war. »Du kannst jetzt kommen«, Kim fuhr erschrocken herum. Kart stand wenige Schritte hinter ihm. »Der Herr erwartet dich.« Kim ging an dem schwarzen Ritter vorbei zur Tür. Hinter dieser Tür war wieder ein Gang, eine weitere Treppe, dann eine kleine Kammer, deren ganze Stirnseite von einem schweren Vorhang aus schwarzem Samt eingenommen wurde. Kart schlug den Vorhang zurück und machte eine einladende Handbewegung. Kim trat in den dahinterliegenden Saal. Der Raum war gigantisch. Hohe, glatte, schwarze Säulen trugen die gewölbte Decke, an den Wänden hingen dunkle Vorhänge und Waffen, und vor jeder Säule stand bewegungslos und stumm ein schwarzer Ritter. Der ganze Raum schien von Kälte und Ablehnung erfüllt zu sein. All das nahm Kim jedoch nur am Rande wahr, denn sein Blick wurde wie hypnotisch von dem mächtigen schwarzen Thron angezogen, der an der Rückwand des Saales stand. Eine Anzahl hoher, wuchtiger Stufen, deren Kanten schief und verzerrt wirken, als wären sie nach den Regeln einer dem Menschen fremden Geometrie errichtet, führten zu ihm empor. Und dort oben? Kim näherte sich dem Thron auf wenige Schritte, dann blieb er stehen, ballte die Fäuste und starrte den weißhaarigen, bärtigen alten Mann auf dem Thron ungläubig an. Das Gesicht des Mannes war das von Themistokles. Das weiße Haar, der Bart, jede kleinste Falte, jede Einzelheit stimmte. Und doch war es nicht Themistokles. »Du bist nicht Themistokles«, sagte Kim. Der alte Mann starrte ihn sekundenlang schweigend an. »Das ist richtig«, sagte er dann. Kim zog scharf die Luft ein. Jetzt endlich wurde ihm alles klar. Die schwarzen Ritter, das Land mit seiner Kälte, den Sümpfen und der Dunkelheit, diese schreckenerregende Burg, alles bekam mit einem Mal einen Sinn. Ihm fiel auf, wie still es plötzlich in der Halle geworden war. Noch nie in seinem Leben hatte Kim eine solche Stille erlebt. Er raffte all seinen Mut zusammen, trat einen Schritt vor und sagte noch einmal, »Du bist nicht Themistokles.« Es kostete ihn unglaubliche Überwindung hinzuzufügen, »Du bist Boras.«